Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nur Golf auf meinsportpodcast.de und bei uns dreht sich heute alles um wahr gewordene Träume bzw. Träume, die vielleicht bald noch wahr werden können, und besonders traumhaft ist, dass Desiree Wolf wieder mit von der Partie ist. Hallo Desiree.
Oh Malte, das ist mal eine Begrüßung. Hallo.
Desiree ist wieder gesund, kann uns wieder voll bei Stimme dann auch mit Rat und Tat und vor allen Dingen Golfexpertise zur Seite stehen hier bei uns in der Sendung. Und wir bleiben beim Thema Traum. Wir reden ja heute drüber. John Rahm beispielsweise, der hat mit seinem Sieg in Dubai und dem zweiten Gesamterfolg im Race to Dubai sich einen Traum erfüllt. Er ist nämlich der erste Spanier seit Seve Ballesteros, der das Jahr als bester Spieler der European Tour beendet. Und Rahm hat alles dafür getan, dass ein anderer großer Traum vielleicht bald Wirklichkeit werden könnte, nämlich als erster Spanier nach Seve auch Nummer 1 der Welt zu werden. Gucken wir gleich drauf. Wir gucken auch auf Tyler Duncan, der sich bei der RSM Classic seinen großen Traum vom ersten Sieg auf der PGA Tour erfüllt hat. Und das auf die vielleicht spannendste aller Arten, nämlich im Playoff. Und das hat er gewonnen gegen einen, für den Playoffs bei diesem Turnier bei der RSM Classic mittlerweile schon fast zum Trauma werden, Webb Simpson nämlich. Und wir sprechen auch über Yin-Yung Ko. Die hat auf der LPGA Tour dank einer traumhaften Saison alle wichtigen Ehrungen in diesem Jahr abgeräumt, auch wenn ihr der Sieg beim CME Group Tour Championship an diesem Wochenende als besondere Krönung dann verwehrt blieb. All das und noch viel mehr gleich bei uns in der Sendung. Desiree, traumhaftes Setup, oder?
Traum und Trauma, das ist meine Überschrift.
Siehste, mal gucken, wie es ankommt bei euch Hörern. Kurze Pause, dann geht's richtig los mit Traum und Trauma.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
100% Sport. Jederzeit auf Abruf. Auf meinsportpodcast.de.
Erste Station bei Nur Golf auf meinsportpodcast.de. Heute die European Tour. Wir schauen natürlich zum Jahresendturnier, zum DP World Tour Championship in Dubai, wo das Race to Dubai am Ende einen strahlenden Sieger fand und das Turnier auch, und das gleich in doppelter Hinsicht, denn John Rahm, der durfte sich letztlich über beides freuen, hat am Ende dieses Turnier gewonnen, wie schon 2017, aber in diesem Jahr dann eben auch noch die europäische Krone sich aufsetzen dürfen. Als erster Spanier übrigens seit seinem großen Vorbild Seve Ballesteros. Desiree, er hat es am Ende geschafft, hat sich durchgesetzt vor Tommy Fleetwood, der ihm nochmal Druck gemacht hat auf der Runde, und vor Mike Lorenzo Vera. Für John Rahm, wir gehen gleich noch ins Detail drauf, aber das ist wieder mal eine wirklich tolle Saison, wieder mal ein toller Sieg, sein 6. European Tour Titel, sein 4. bei der Rolex Series. Wenn er auf der European Tour gewinnt, dann nur bei den Großen.
Ja gut, hängt auch damit zusammen, dass er natürlich eigentlich auch noch PGA Tour spielt und nicht für jedes Public-Event nach Europa rüberfliegt. Aber Rahm hat dann natürlich eine beeindruckende Bilanz mit diesen 4 Rolex Series Events und hat sich, wie ich finde, verdient jetzt auch diesen Jahrestitel geholt. Der Einzige, der da sehr traurig drüber sein wird, weil Tommy Fleetwood, das kann man gleich vorwegnehmen, hat das relativ cool genommen und Rahm gratuliert und das auch einfach anerkannt. War ja auch selbst in einer relativ guten Position, auch als Zweiter immer noch. Aber Bernd Wiesberger ist dann natürlich der große Verlierer, der als Führender im Race to Dubai da in das Turnier ging. Der dürfte, glaube ich, am meisten in Anführungszeichen Tränen vergossen haben, weil das hat er wirklich weggeschenkt. Aber John Rahm, alle Achtung, das hat er sich verdient.
Auf Bernd Wiesberger gehen wir natürlich auch gleich nochmal ein. Können wir eigentlich auch jetzt machen. Hören wir nämlich seinen O-Ton im Interview mit der European Tour. Da hat er über diese vergebene Chance letztlich gesprochen.
Naja, es war eine optimale Woche. Ich habe alles versucht. Ich habe mit Sicherheit um einiges verbessert vom Teamwork, ein bisschen solider gefühlt. Aber ja, es hat sich irgendwie so angefühlt, wie wenn eine ganze Woche die ja nichts passieren wollte für mich, einfach keinen Lauf gekriegt. Und ja, wenn ich ein bisschen außer Position war, hat sich immer in Bogies oder Schlimmeres summiert. Und ja, es war einfach ein bisschen der Sand drinnen. Und ja, es ist mühsam, weil ich denke, dass ich eigentlich besseres Ergebnis für das Spiel verdient hätte. Mit Sicherheit nicht ganz vorn, aber ja, es ist einfach eine Woche oder eigentlich sogar in China und in der Türkei Wochen gewesen, wo einfach nichts in meine Richtung gelaufen ist, leider. Und ja, so, es gibt es halt einfach und es war einfach ein schlechter Zeitpunkt. Aber ja, trotzdem muss man sagen, dass genug gute Wochen dabei waren, dass es eine Erfolgssaison war.
Das kann man auf jeden Fall sagen, Desiree, war eine erfolgreiche Saison. Ich meine, er hat 3 Titel eingesammelt und das nach einem Jahr absolut zum Vergessen, wo er eben durch eine Handgelenksverletzung lange auf Eis war und auch lange brauchte, um überhaupt wieder in Gang zu kommen.
Das Zurückkommen nach der Verletzung war richtig spektakulär und generell ist auch die Spielleistung des Bernd Wiesberg jetzt die ganze Saison über toll gewesen. Aber es ist halt für ihn ärgerlich, weil er so, ja, also mal blöd formuliert, John Rahm gewinnt die großen Events und gewinnt, wenn es drauf ankommt. Und bei Bernd Wiesberger wäre es jetzt halt am Schluss auch drauf angekommen. Er hätte auch als erster Österreicher, das wäre jetzt auch wieder so eine Marke gewesen, das Race to Dubai gewinnen können. Und ja, war vor ein paar Wochen noch in der Topform und hat jetzt zu einem ganz ungünstigen Zeitpunkt für ihn nachgelassen. Und das ist dann ein bisschen schade, das wird er sicher sich auch zu Herzen nehmen. Und ja, also was der jetzt gespielt hat, also 70, 71, 73, 72 da, also dann mit einer minus 2 insgesamt rauszugehen, wo dann John Rahm mit minus 19 rausgeht, das ist dann schon ein deutliches Zeichen. Und Wiesberger hat sich da relativ schnell aus diesem Quintett verabschiedet, was da überhaupt noch um den Titel gespielt hat. Und da ist ein bisschen schade. Ich mag auch seine Interviews so gern. Das erinnert mich immer an so Skirennen. Der Österreicher mit seinem Slang ist eigentlich ganz charmant. Ich denke, dass Wiesberger jetzt dann in die neue Saison starten wird. Und wenn er jetzt halbwegs an das anknüpfen kann, was er gemacht hat, dann wird der ein ganz, ganz starker Mitbewerber um A, Ryder Cup Plätze und B, auch Turniersiege natürlich sein. Und ja, dass das jetzt nicht so geklappt hat. Ich meine, er hat schon recht. Ich meine, es ist ja wirklich ein Spiel und manchmal klappen halt Dinge auch nicht so. Und manchmal, ja, wie er das so beschrieben hat, also manchmal machst du dann so schlechte Schläge oder teilweise schlechte Schläge und kannst halt noch ein paar retten. Und dann gibt's Tage, und von denen scheint Wiesberger einige erwischt zu haben an diesem Wochenende, wo es dann eben gleich ein Bogey oder schlimmer wird, und dann bist du draußen, das ist klar. Insofern, also Bernd Wiesberger einfach weitermachen, das war jetzt nicht das Finish, wie der Österreicher so gerne sagt, was er sich erhofft hat, aber insgesamt gesehen war das eine ganz, ganz tolle Saison, und wenn er da jetzt noch weiter nach oben durchstartet, dann bin ich sehr gespannt, was er uns da nächstes Jahr liefert.
Drücken wir ihm auf jeden Fall die Daumen, aber du hast es schon gesagt, John Rahm, der spielt nicht viele Turniere auf der European Tour, gewinnt am Ende. Bernd Wiesberger, der hat viel gespielt, ich glaube 29 Turniere hat er gespielt in dieser Saison, entsprechend natürlich dann auch viele Punkte machen können. Der Modus des Race to Dubai, der unterstützt aber nicht unbedingt Vielspieler, sondern Spieler, die eben bei großen Events dann auch punkten. Muss man da irgendwie vielleicht von Seiten der European Tour auch noch ein bisschen was machen, um mehr Chancengleichheit aus deiner Sicht zu generieren? Oder sagst du auch, nö, wer die großen Turniere gewinnt, der hat es auch am Ende verdient, dann Jahressieger zu werden?
Das ist eine ganz schwierige Frage. Rory McIlroy hat ja in diese Richtung auch schon sich ausgesprochen, ist fast übertrieben, aber meinte vor dem Turnier, dass es jetzt für ihn überhaupt kein Problem ist, dass er nicht mehr in der Lage sein wird, jetzt das Race to Dubai zu gewinnen, selbst wenn er jetzt dieses Abschlussturnier gewonnen hätte, weil er ja eh nur ganz vereinzelt auf der European Tour spielt und es praktisch findet, dass es Leute verdient haben, wie unter anderem eben Bernd Wiesberger, die da regelmäßig spielen, dass die da eben dann auch diese Jahresendwertung gewinnen können. Ja gut, und dann kommt eben John Rahm um die Ecke. Ich meine, das ist im Golf wie in jeder anderen Sportart auch. Du bleibst nicht in Erinnerung dafür, dass du 3 irgendwelche Turniere gewonnen hast. Das hat ja Bernd Wiesberger übrigens auch nicht. Also nicht, dass er jetzt böse wird. Der hat auch wirklich hochrangige Titel eingefahren. Aber du bleibst halt in Erinnerung, das sehen wir ja das ganze Jahr über in der Berichterstattung mit diesen Majors und wer hat noch keinen Major und wer schafft den Career Grand Slam, das ist dann wieder so ganz hohe Schule, aber allein diese Turniersieg, Majorsieg-Diskussion begleitet dich ja dein ganzes Golferleben lang und insofern verstehe ich schon, dass man da Anreize setzt und diese Anreize sind im Golf ja immer auch finanzieller Art, also Punkte bedeuten auch immer Geld oder eben umgekehrt, wenn du hochdotierte Turniere ansetzt, gibt es da eben entsprechend Punkte für und insofern finde ich es schwierig, dieses System zu verändern. Die European Tour hat ja den Malus, dass es natürlich eine nachrangige Tour ist zu der PGA Tour in Amerika und wenn du dann Spieler, hochrangige Spieler, auch internationale Spieler zum Teil auf die European Tour locken willst, musst du mit Preisgeldern natürlich hantieren. Und ja, also ich, ehrlich gesagt, ich würde dieses Punktesystem nicht ändern. Es ist einfach so, du musst in diesem Finish da sein. Und dieses Finish ist ja noch nicht mal so krass von der Punkteaufteilung her, wie es zum Beispiel ein FedEx Cup Playoff ist in den USA. Insofern denke ich, nein, würde ich nichts ändern. Und du musst halt dann da sein, wenn es drauf ankommt. Das ist so eine Binsenweisheit, die gilt im Golf und die gilt in anderen Sportarten auch. Und dann setzt sich halt jemand wie John Rahm da durch, der aber eben auch nicht nur dieses eine Turnier jetzt gewonnen hat und damit da irgendwas einstreicht. Der hat ja schon ein Rolex Series Event auf der European Tour gewonnen. Der hat seine spanischen Home Open gewonnen. Also das hat er schon auch angemessen vorbereitet.
Und die hat er gewonnen vor 6 Wochen und danach hat er 6 Wochen Pause gemacht. Und das, hat er selber gesagt, war auch ein kleines Risiko. Wir hören mal rein.
After taking 6 weeks off, I took a little bit of a risk, but I felt like it was needed. So for everybody out there who thinks that you need to train all the time, rest is just as important.
Also nicht nur trainieren, sondern auch mal sich Pausen gönnen, dem Körper Pausen gönnen. Also diese Dosierung scheint er gut rauszuhaben.
Ja, die ist aber auch wichtig. Also das ist jetzt vielleicht ein bisschen anmaßend, weil ich stecke da nicht drin in der Turnierplanung von Bernd Wiesberger. Aber du hattest vorhin schon gesagt, er hat relativ viel gespielt. Und dieses Vielspielen ist ja gut und schön und da will man auch Punkte sammeln. Da kommen wir dann später auch noch bei der Rookie-Wertung nochmal kurz drauf auf das Thema. Aber du spielst dich natürlich auch ab in einer gewissen Art und Weise. Also es ist unglaublich schwer, die Frische, die mentale Frische, sei es, dass du körperlich gut durchhältst, alles gut, aber die mentale Frische aufrechtzuerhalten. Und bei Bernd Wiesberger, ich will es nicht sagen, ich hab's geahnt, aber war es so, dass dieser Peak, wo er so also eigentlich in oberster Topform erschienen ist, einfach ein paar Wochen zu früh. Und da habe ich mir dann auch schon gedacht, oh, jetzt wird es aber schwierig, diese Form jetzt bis zum Schluss durchzuhalten, wo es dann um die richtig vielen Punkte geht. Ja. Und das kann dann eben passieren, dass du dann Woche für Woche spielst, dann hast du natürlich Wochen, in denen es nicht klappt und dann nimmst du das aber immer so ein bisschen wieder mit. Rahm kommt jetzt nach wochenlanger Pause dahin, sagt, oh, schauen wir mal. Und ist da einfach natürlich, startet sowieso von einem ganz anderen Standpunkt aus. Der ist natürlich höher gerankt als fast alle der Spieler, die jetzt da auf der European Tour unterwegs sind. Und kann da mit einer gehörigen Portion Gelassenheit auch hingehen. Aber der war halt frisch, der war auch mental frisch und ist dann auch in der Lage, und das kulminiert immer in so Einzelsituationen, zum Beispiel diesen Putt auf der 18 einzulochen. Und das war ein teurer Putt, würde ich sagen.
Ja, definitiv. Aber dass er überhaupt in diese Position gekommen ist, das verdankt er dann natürlich auch seinem absolut konstanten Spiel über 4 Tage. Und wir hatten es ja vorher schon gesagt, es gab 5 Spieler, die sich überhaupt noch ausrechnen konnten, in die Verlosung um die Jahresendwertung zu kommen. Das war Bernd Wiesberger, der hat sich relativ früh da schon aus dem Rennen verabschiedet. Shane Lowry, der landete am Ende auch auf dem geteilten 12. Platz, also auch nicht das, was ausreicht, um dann im Finale noch eingreifen zu können. Genauso Matthew Fitzpatrick. Aber am Ende kulminierte es dann eben in diesem Duell zwischen John Rahm und Tommy Fleetwood. Auch wenn es da 6 Löcher lang am Eingangs der Frontline überhaupt nicht danach aussah, weil Rahm da losgelegt hatte wie die Feuerwehr. Die ersten 7 Löcher, 5 Birdies gespielt. Da sah alles nach einem traumwandlerisch sicheren Marsch zum Sieg für John Rahm, zum Doppelsieg aus. Danach wurde es aber nochmal spannend. Wir hören mal John Rahm, wie er seine vierte Runde zusammenfasst.
Man, it was such an up and down day, you know. 8th tee, I had a 6-shot lead, and I came down 18 needing a birdie to win. It was hard, you know, I tried to battle out there, kind of lost the swing a little bit, and then once we got to 16 is when I told Adam. I heard Jack said once, he was talking about the Open Championship in Muirfield when he won, he told himself, if you finish 3-4-4, you win. And I told myself, well, John, you're in 16, 1-shot lead, if you finish 4-3-4, you win the tournament.
and it played three great holes. I mean, hard to believe that besides the putt, the first three shots here on 18 is about as calm as I've been all day, just because I also told myself on 18, okay, you got a chance, you know. How many times do you dream of having a birdie the last hole to win a tournament and you can make this a possibility? So hit the best driver of the week, a great four iron at the wind didn't take, and outstanding bunker shot, and I made the putt. Hard to believe, man.
Einfach wie Jack machen, dann läuft's.
Ja, also warum stellen die sich alle immer so an? Ich verstehe das gar nicht.
Golf ist so einfach.
Ja,
ja, eben nicht.
Das hat es ganz schlecht fürs Golferkarma, den hättest du nicht sagen dürfen.
Aber John Rahm wurde auch gefragt, woran denn diese Schwächephase lag. Hören wir mal rein.
It's golf. At some point you're bound to have some bad stretch of golf. And unfortunately for me it happened from 8 till about 15 of the final round instead of earlier in the tournament. But you know, from those moments, I've cruised to a win before, luckily for me, and I've never had to grind out after losing a lead like that. So, you know, it was meant to be to happen like this. It happened how it happened, and I'm happy about it. You know, it was a lot of effort mental in the last few holes to just, you know, refocus and put everything in perspective and remember I still had a chance to win.
Ja, muss er eben auch mal durch, dann mal eine enge Kiste. Wenn er eine Führung verliert, dann am Ende sich durchbeißen und doch noch gewinnen. Auch eine schöne Erfahrung für ihn.
Ja, wobei ich gar nicht mal sagen würde, dass es das erste Mal ist, dass es bei ihm so ein bisschen durchwachsen dann läuft, weil das ist immer eine Gefahr.
Ja, aber sechs Schläge Vorsprung verlieren?
Ja, das ist schon klar, aber also die Gefahr bei John Rahm, wenn der so loslegt wie die Feuerwehr mit diesen 5 Birdies auf 7 Löchern, ist, dass du das nicht komplett weiter durchhalten kannst. Das klingt jetzt blöd, aber das ist tatsächlich, da wirst du dann mit einer Riesenführung im Nacken dann auf einmal vielleicht entweder zu risikofreudig, was jetzt bei John Rahm auch nicht auszuschließen ist, obwohl er natürlich da reift wie ein guter Wein, aber das kann einfach immer passieren, dass dann dass das so ein bisschen nachlässt. Also das kommt immer drauf an, das ist auch so noch eine Binsenwahrheit, wir brauchen mal wieder ein Phrasenschwein, dass es einfach hinten raus, dass du die zweite Hälfte der Backline wirklich voll da bist und natürlich vorher möglichst auch nicht dich in so eine Situation manövrierst, aus der du dann auch gar nichts mehr reißen kannst. Und bei John Rahm, ja, also die Bogies haben es definitiv auch wieder spannend gemacht, natürlich auch für uns Zuschauer. Insofern vielen Dank. Aber er hat es dann eben, ja, wie er das selbst auch beschrieben hat, ich denke, eine 4-3-4 auf den Löchern 16 bis 18 wird reichen. Und was spielt er? 4-3-4. Also das musst du natürlich dann auf Bestellung auch so hinkriegen. Das schaffen nur wenige Spieler. Und Tommy Fleetwood hat mit Birdie 17, Birdie 18 ja nun sein Möglichstes getan, um Rahm dann noch irgendwie unter Druck zu setzen.
Ja, der hat eine 4-2-4 gespielt.
Genau. Und auch davor schon ganz viele Dreien. Also das ist, Tommy Fleetwood hat eh, da gab es irgendeine ganz absurde Statistik zu irgendeiner Runde, ich weiß es gar nicht mehr, es war letzte Woche, glaube ich, wo er unglaublich viele Dreien gespielt hat in einer Runde, was er heißt, Birdie auf einem Par 4 oder eben Eagle, da waren einige Eagles dabei auf Par 5. Er hat es aber geschafft, an den Par 3 Löchern dann Bogies zu spielen, weil sonst hätte er wirklich so eine komplette Dreier-Scorekarte mal gehabt oder zumindest mal eine Neuner-Serie und hat ausgerechnet auf die Paar 3 Löcher hat er dann keine 3 spielen wollen. Das Paar war ihm dann zu einfach. Ja, aber Tommy Fleetwood hat eine riesen Schlussrunde hingelegt und ist aber, glaube ich, so im Zen, dass der, ja, also dass der wirklich, ich meine, das sagt, also ich sage ja immer, so ein Sportler ist ja auch, vermarktet sich auch selbst und sagt natürlich dann alles fair und der andere hat es verdient zu gewinnen und geht heim und regt sich natürlich drüber auf. Aber bei Tommy Fleetwood habe ich wirklich den Eindruck, der hat jetzt relativ spät in der Saison noch so richtig zugelegt. Auch mit dem Sieg jetzt vor einer Woche und ja, mein, der hat da echt einen richtigen Fight geliefert. Ich hab so ein paar Kandidaten für die nächste Saison auf der European Tour. Das sind meistens auch Kandidaten, die auch PGA Tour spielen natürlich, aber die da, glaube ich, ganz, ganz cool durchstarten könnten. Und da ist Fleetwood mit dabei, da ist auch Fitzpatrick mit dabei, der eine gute Saison hatte, aber eine Saison mit unglaublich vielen verpassten Möglichkeiten. Also da, also das ist ja, also die ist schon immer noch gut, aber wenn man sich überlegt, was da noch viel Besseres hätte draus werden können, also das Potenzial ist riesig. Wenn da Fitzpatrick irgendwie mal zu Potte kommt, wow, kann auch ordentlich was passieren. Dann Wiesberger ist auch so ein Kandidat. Wir gehen wieder mal, es fängt meine quasi fast wöchentliche Predigt wieder an, wir gehen auch in Richtung Ryder Cup und da könnte sich eine sehr interessante Teamkonstellation dann rausstellen von Spielern, die da jetzt immer mal wieder in guter Form sind und die aber vielleicht im nächsten Jahr noch konstanter, noch weiter oben dabei sein könnten. Und Tommy Fleetwood, ich meine, das ist ja gesetzt natürlich. Da muss das nur Francesco Molinari wieder in Form kommen, damit wir unser Pärchen da wieder haben. Aber das ist übrigens auch so was, Molinari komplett abgetaucht von der Saison nach einer Wahnsinnssaison. Auch nicht so richtig verwunderlich. Da wäre jetzt aber auch folgerichtig, dass der im nächsten Jahr wieder besser einfach in die Puschen kommt. Also ich würde mal sagen, das europäische Golf, auch wenn die European Tour jetzt nicht ganz vorne ist, an Preisgeldern und an überhaupt generellem Standing der PGA Tour gegenüber, sind da sehr, sehr viele unglaublich interessante Spieler unterwegs. Und das lohnt sich einfach immer wieder da reinzugucken.
Und das machen wir natürlich auch Woche für Woche hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de. Fitzpatrick übrigens am Ende Neunter geworden und Rory McIlroy, den muss man natürlich dann in diesem Atemzug auch noch mitnennen. Der wurde am Ende geteilter Vierter, also dessen Krönung nach seiner tollen Saison am Ende wurde dann doch nicht ganz erfüllt. Also er gewann das Turnier nicht, aber Platz 4, minus 12, 7 Schläge Rückstand. Trotzdem noch ein versöhnlicher Abschluss eines wirklich tollen Jahres für Rory McIlroy, aber ganz vorne natürlich John Rahm und Tommy Fleetwood. Und Fleetwood, der mit seiner Back Nine ja wirklich herausgeragt hat. 5 Birdies hat er da gespielt und das machte eben am Ende diese Spannung dann auch nochmal aus. John Rahm letztlich dann also vorne, gewinnt als erster Spanier seit Seve Ballesteros das Race to Dubai, beziehungsweise die Jahresendwertung müssen wir ja sagen, denn Race to Dubai hieß es zu Seves Zeiten natürlich noch nicht. Ist jetzt Nummer 3 in der Welt, war selber ein bisschen überrascht, dass er schon Nummer 3 ist, als er im Interview danach gefragt wurde. Das hat er irgendwie so gar nicht auf dem Zettel und viel fehlt nicht, um Koepka und auch McIlroy da oben dann noch abzufangen. Und dann wäre er ja der erste Spanier nach Seve, der auch die Nummer 1 in der Welt sein würde. Dazu fehlt ihm aber vielleicht noch ein Major.
Ja, gut, Major ist ja immer eher so ein Thema von Brooks Koepka. Schauen wir mal, der sich jetzt ja für den President's Cup übrigens definitiv abgemeldet hat, aber das ist sicher schon bekannt. John Rahm ist natürlich ein Kandidat für einen Major, das ist ganz klar. Auf der anderen Seite haben wir bei Sergio Garcia gesehen, wie lange sowas unter Umständen dauern kann, bis sich selbst bei einem Weltklasse-Spieler wie bei den beiden so ein Traum dann tatsächlich in die Tat umsetzen lässt. John Rahm ist für mich auf jeden Fall ein Kandidat nächstes Jahr für die Majors, aber da gibt's einfach, das ist so schwer vorauszusagen. Und ich meine, das Masters ist eh schon weg, weil das muss jetzt Rory gewinnen. Das rede ich jetzt dabei, da werde ich jetzt so lange nerven, bis das passiert. Nein, aber Rahm ist natürlich dabei. Nicht zuletzt auch übrigens für mich jetzt auch ein Kandidat bei den Open. Ist zwar gar nicht so augenfällig bei ihm, aber der ist grundsätzlich in der Lage mit seinem Spiel jedes Major zu gewinnen und ist jetzt eben, das meinte ich vorhin mit dem guten Wein und dem Reifen, er ist jetzt weg von seiner jugendlichen Sturm- und Drangphase, wo er natürlich krasse Sachen gemacht hat und Schläge gemacht hat, wo ich mir zum Teil die Augen zuhalten musste, weil ich sonst einen Herzinfarkt bekommen hätte. Und dann sind sie doch irgendwo auf dem Grün gelandet. Aber es war halt vom Course-Management doch eher hitzig bis manchmal auch eben übertrieben riskant. Und das hat er jetzt inzwischen ausbalanciert und jetzt ist er wirklich eine Macht, mit der du rechnen musst. Und das ist nicht zuletzt dann auch in der Weltranglistenposition zum Ausdruck gekommen. Also eine Nummer 3 da zu haben, das ist schon wirklich eine Marke und das ist das ist, glaube ich, für ihn jetzt ein Ansporn da. Wenn der jetzt, also wenn er das gar nicht wusste, wenn er da mal guckt, wie viel eben noch fehlt zu Koepka und McIlroy, ich glaube, dann macht er nicht nochmal 6 Wochen Pause. Also nicht sofort jedenfalls.
Oder eben nur an den Stellen, wo es wirklich Not tut, wo es wirklich gut tut, auch seine Ambition letztlich zuträglich ist. Er wird das auf jeden Fall für sich schon richtig entscheiden. Wir sind gespannt, auch aufs nächste Jahr. Er wird ja noch auf den Bahamas spielen und dann das Jahr auch beenden. Er hofft auf einen schönen Abschluss. Ich meine, viel schöner als die Doppelkrone in Dubai kann es eigentlich fast nicht mehr werden, auch wenn er auf den Bahamas noch gewinnt. Aber das ist auf jeden Fall eine tolle Saison gewesen von John Rahm. Und dann müssen wir natürlich noch einen ehren, der es geschafft hat, als Schotte sich in eine sehr traditionsreiche Linie einzuspielen. Ähnlich wie John Rahm das auf spanischer Seite gemacht hat. Wir müssen über Robert McIntyre reden. Der hat sich nämlich die Rookie of the Year Wertung gesichert auf der European Tour und das haben vor ihm aus Schottland große Namen geschafft. Sam Torrence, Sandy Lyle, Colin Montgomery, Desiree, in diesem illustren Kreis, da bewegt man sich gerne.
Oh ja, und es war in diesem Jahr eine sehr spannende Wertung. Es gab schon Jahre, wo das ein bisschen eintöniger ablief und auch der Rookie of the Year schon früher feststand. Aber in dem Jahr war das tatsächlich spannend bis zum Schluss, weil dann im jetzt vergangenen Turnier immer noch auch Kurt Kitayama, der Amerikaner, der die European Tour spielt, da noch mit dabei war. Und Kitayama ja mit zwei Siegen. Insgesamt waren 4 Spieler noch in der Wertung, die es auch bis zum Saisonfinale gemacht haben. Also das war wirklich alles eine enge Kiste. Also der Italiener Guido Migliozzi war noch dabei und Adrian Aus, der Spanier. Die waren dann zu weit weg, um da noch eingreifen zu können. Aber Robert McIntyre war auch mit Kurt Kitayama auf der Runde in den ersten Tagen. Und da konnten die im Prinzip Matchplay machen und gucken, was der andere da so treibt. Und mich freut es für Robert McIntyre, weil der eine tolle Type ist, in Anführungszeichen. Kurt Kitayama, also bitte meinen größten Respekt, ist ein wahnsinnig toller Golfer, hat echt beeindruckendes Golf gespielt und hat einen mega coolen Caddy auch an der Tasche gehabt dieses Jahr. Aber McIntyre ist, erstens ist er mal wieder ein Linkshänder, das haben wir auf der European Tour gar nicht so häufig. Und zum anderen hat er wirklich, ja, kam jetzt, also der ich könnte mir vorstellen, dass er sich in diese Reihe dieser erfolgreichen Schotten nahtlos einreiht. Der hat unglaubliches Potenzial, der hat wirklich die Ruhe weg in vielerlei Hinsicht, ohne aber temperamentlos zu sein. Und ich denke, dass der wirklich das Potenzial hat, da auf der European Tour große Schritte nach vorne noch zu machen. Und insofern freue ich mich darüber, dass er diese Wertung dann doch noch holen konnte. Er hat sozusagen die Wertung, Kitayama hat die Turniersiege, ist dann auch irgendwie ein bisschen gerecht. Und was dann McIntyre macht, also da sprechen manche schon davon, dass der möglicherweise im Ryder Cup Team sein wird. Ich sehe ihn da, also wenn er da nicht wirklich offiziell qualifiziert für ist, sehe ich ihn eher da so als Azubi, wie es ja auch Keimer und Ole sind auch schon waren, also die dann mitfahren und beim Team dabei sind und für die Zukunft lernen. Also ich denke mir, das würde auf jeden Fall passieren bei McIntyre. Wir werden sehen, vielleicht qualifiziert er sich da auch noch, aber auf jeden Fall kann er sich jetzt mit dieser Wertung zurücklehnen und da hat er eben auch wirklich sukzessive darauf hingearbeitet, nachdem sich das so nach ungefähr der Hälfte der Saison rauskristallisiert hat, dass er da im Rennen sein wird und da schließt sich jetzt der Kreis zu unserem Vielspielen, Wenigspielen-Thema, weil er eben ganz bewusst gesagt hat, es war ganz klar, dass wir auf diese Wertung jetzt auch hinspielen. Und dass ich einfach viele Turniere spiele und schaue, dass ich diese Punkte kriege. Und also er hatte praktisch die Begründung für seinen Turnierschedule dann darin gesehen, dass er wirklich sammeln muss, um diese Rookie-Wertung dann zu gewinnen. Das ist auch eine mögliche Herangehensweise. Und davon abgesehen hat er, wie so viele andere auch natürlich, seine Familie jetzt erwähnt, die ihm vieles ermöglicht hat, wo seine Eltern 2, 3, 4 Jobs nebeneinander gemacht haben, um im Prinzip die Karriere des Sohns auch zu finanzieren. Und da ist er jetzt auch froh, einfach langsam was zurückgeben zu können. Zurückzugeben, nicht nur im Sinne von Ruhm und Ehre des Sohnes, sondern eben auch ganz profan, gehe ich mal von aus, Geld. Und das ist ja auch ein schöner Kreis, der sich dann schließt.
Definitiv. Und diesen Kreis, der sich dann vielleicht auch noch wieder öffnet und dann noch weiteres zulässt, werden wir dann in der neuen Saison natürlich auch weiter begleiten. Hier bei Nurgolf auf meinsportpodcast.de und von der European Tour springen wir rüber auf die PGA Tour. Da gab es einen Premierensieg zu feiern. Tyler Duncan nämlich, der hat sich durchgesetzt, seinen Traum vom ersten Sieg sich erfüllt und darüber sprechen wir gleich nach einer kurzen Pause.
meinsportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Folge uns auf Twitter. Willkommen bei meinsportpodcast.de. Wir sind Podcast.
Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat.
Über 20 Sportarten. Mehr als 45 Podcast-Serien, über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de.
RSM Classic auf der PGA Tour. Nächste Station bei uns hier bei Nur Golf auf meinsportpodcast.de mit Malte Asmus und Desiree Wolf. Und wir schauen aufs Endergebnis und auf den Sieg von Tyler Duncan. Im Alter von 30 Jahren hat er sich tatsächlich erfüllt. Diesen großen Traum vom ersten PGA Tour Titel. Der Mann, der ja schon um die Tourkarte hatte zittern müssen, schon öfter mal vor dem Ausstand sich immer wieder reingekämpft hat. Jetzt hat er sich zum Sieg gekämpft durch ein Zweiloch-Playoff. Und da hat er Webb Simpson besiegt, der bei diesem Turnier schon mal ein Playoff gespielt hat, schon mal verloren hat. Für den wird diese Playoff-Situation offensichtlich bei der RSM Classic mittlerweile mehr oder weniger zum kleinen Trauma. St. Simons Island nicht unbedingt der beste Platz für Webb Simpson, wenn es darum geht, im Stechen am Ende vorne zu sein. Und Brandon Todd, über den müssen wir auch gleich noch sprechen, den Sieger der letzten beiden Wochen auf der PGA Tour. Der hatte ja Back-to-Back-Siege verzeichnet. Wir haben ihn letzte Woche hier bei Nur Golf auch nochmal etwas näher vorgestellt. Der hätte ja auch schon fast aufgegeben mit dem Golfsport, wäre fast Pizzabäcker geworden, ehe das dann doch noch klappte mit vernünftigen Ergebnissen und jetzt zwei Siegen in Folge. Der lag auch nach drei Runden wieder vorne, wurde am Ende nur geteilt, der Vierte. Also wir haben viel Stoff zu besprechen. Desiree, bevor wir auf Brandon Todd kommen, kommen wir erstmal auf Tyler Duncan, der ja vor allen Dingen als Siegrezept, glaube ich, das Thema Birdies aufgemacht hat. Das hat er nämlich bei den Kollegen der PGA Tour erzählt.
Yesterday I didn't play poorly. I just didn't hit it close enough and didn't make too many birdies. But today I just wanted to keep doing what I've been doing and luckily I was able to make a few more today.
Ja, am Moving Day hat es noch nicht geklappt. Am Sonntag war der Putter dann mehr oder weniger heiß.
Ja, und grundsätzlich ist es ja totale Neuigkeit, alle aufpassen jetzt, keine schlechte Idee, an einem Turnierfinalsonntag dann ein paar Birdies zu spielen. Er hat es leicht beschönigt in diesem O-Ton, weil er hat am Samstag nicht so viele Birdies gespielt, sondern einfach keins. Er hat die beeindruckende Scorekarte eines kompletten Paar-Tages. Er hat nur Paar gespielt am Samstag und das am Moving Day, wo man sich eigentlich ja gerne mal nach oben arbeiten wollen würde im Scoreboard. Und das hat gar nicht geklappt. Und diese Paar-Scorekarte hat er dann am Sonntag doch deutlich hinter sich gelassen und hat da dann auch wieder zu seinen Qualitäten zurückgefunden. Und ich denke, Tyler Duncan hat von zwei Dingen profitiert. Zum einen ist es immer gut, wenn das Spotlight auf jemand anderem liegt. Und das war in dem Fall ganz klar bei Brandon Todd, weil jeder natürlich gedacht hat, boah, kommt jetzt tatsächlich einer um die Ecke, der als erster seit Tiger Woods buchstäblich in der Lage ist, drei Turniere hintereinander zu gewinnen.
Ja. 2006 war das, dass Tiger Woods das mal geschafft hat, also 13 Jahre her.
Ein paar Tage her, ja. Also das wäre natürlich eine Riesensensation gewesen. Ich hatte so ein bisschen drauf gehofft, es wäre eine schöne Geschichte geworden. Ja. Aber Brandon Todd hat sich dann anders entschieden, sagen wir es mal so. Und Tyler Duncan konnte aber da sozusagen im Schatten dessen so vor sich hin wirken. Und dazu kommt, dass die Wetterbedingungen nicht so richtig dolle waren, vorsichtig formuliert. Und Tyler Duncan ist durchaus gewohnt, eben nicht nur in strahlendstem Florida-Sonnenschein Golf zu spielen und konnte da letztendlich seine Stärken ausspielen, weil er davon profitiert, dass er wirklich sehr, sehr präzise spielt. Also er ist jetzt nicht der spektakuläre Spieler, der sich aus misslichen Lagen dann mit den absoluten unfassbaren Schlägen befreit, wie zum Beispiel in John Rahm, wenn wir das vergleichen wollen, oder natürlich auch jetzt irgendwelche Wahnsinnigen wie Bubba Watson oder auch Phil Mickelson. Tyler Duncan muss praktisch sein Spiel stabil halten können, muss präzise spielen, muss den Ball auch halbwegs sinnvoll aufs Grün hauen können, um dann die Ergebnisse spielen zu können, die er braucht. Und das hat an diesem Sonntag super funktioniert. Und also war es dann schon eine gute Idee, dieses völlig birdie-freie Spiel vom Samstag hinter sich zu lassen. Und an dem Sonntag war dann auch wenig auszusetzen. Er hat auch wirklich hinten raus, was wir vorhin ja auch schon mal besprochen haben, wo kommt es drauf an? Ja, 15, 16, 17, 18 hat er auf vier Löchern nochmal drei Birdies gespielt, die ihn dann letztendlich in diese Playoff-Position auch gebracht haben, weil natürlich die Konkurrenz auch nicht geschlafen hatte und Webb Simpson und auch vorher Sebastian Munoz durchaus tolles Golf gezeigt haben und entsprechend natürlich einzuholen waren. Und Webb Simpson hat er dann eingeholt und dann konnten die beiden eben das Playoff bestreiten. Ja, und da hatte Tyler Duncan das bessere Ende dann für sich. Und Webb Simpson wird irgendwie irgendwann mal die Haare raufen jetzt demnächst auf diesem Platz.
Und nicht nur auf diesem Platz, sondern in seiner ganzen Karriere ist er bei 1-5, was Playoffs angeht. Also einmal gewonnen, fünfmal verloren. Stechen ist nichts für sein Nervenkostüm offensichtlich.
Ja, das ist immer schwierig. Also ich habe nichts gegen Webb Simpson. Also ich mag Webb Simpson, war mir jetzt zu viel, weil irgendwie ist das so wichtig ist er mir jetzt nicht. Aber Webb Simpson ist unbestreitbar ein Spieler, der unglaublich tolles Golf spielen kann. Ich meine, der ist Players Champion, der hat schon ein paar Sachen gerissen in seinem Leben, die schon bemerkenswert waren und kann, also wenn der in Fahrt ist, wie übrigens natürlich viele andere Kollegen, wenn sie in Fahrt sind, aber kann tolles Golf spielen und tolles Golf zeigen. Aber ich habe ein Problem mit ihm, also nicht ein Problem, aber mich überzeugt er nicht so wirklich, wenn er in so Matchplay-Situationen auftritt. Er hat auch beim Ryder Cup natürlich schon Partien gewonnen und so, aber grundsätzlich empfinde ich ihn nicht als diesen durchschlagskräftigen Alpha-Typen, wenn es so in die direkte Konfrontation geht. Und das ist was, was natürlich im Playoff dann der Fall ist. Das ist das gleiche wie Matchplay. Und deswegen ist das so meine Erklärung, dass er dafür vielleicht nicht so der durchschlagendste Typ ist irgendwie. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Seine Siege fährt er eher so ein, dass er die vorher rausspielt und dann sozusagen kurz vor Schluss nicht noch in eine schwierige Situation kommt, einfach weil er den ganzen Tag über schon brillantes Golf spielt. Da hat er alles seine Berechtigung. Und das ist auch der Grund, warum ich immer skeptisch bin, wenn Webb Simpson dann für Matchplay-Events wie Ryder Cup oder President's Cup nominiert wird. Das stimmt dann immer nicht, weil der hat da jetzt nicht irgendwie einen Rekord von null. Aber ich hätte, wenn ich jetzt ein amerikanischer Captain wäre, hätte ich immer so irgendwie das Gefühl, ich würde lieber irgendwie zur Not so einen jungen Hau-drauf-Typen sogar nominieren, der damit so ein bisschen mehr Bums reingeht. Da wäre mir Webb Simpson zu harmlos und sagen wir es netter, zu freundlich vielleicht. Also das ist aber jetzt meine persönliche Wahrnehmung. Die Statistik unterstützt es allerdings ein ganz kleines bisschen, was ich jetzt sage.
Und deshalb hat er es am Ende eben auch wieder nicht geschafft. Bei diesem Turnier hat sich nicht durchsetzen können gegen den Neuling, gegen Tyler Duncan, der sich ja über die Korn Ferry Tour erst reingespielt hat, wieder in die PGA Tour. Der hatte wirklich beim letzten Turnierstart, beim Korn Ferry Tour Final, dann den Druck auf sich lassen, dass er da eine vernünftige Platzierung holen musste. Es wurde am Ende ein geteilter vierter Platz, den hat er geholt und damit wurde er 25. in der Moneyliste der Korn Ferry Tour und das berechtigte ihn dann zum Titel und oder zum Start auf der PGA Tour und führte letztlich dann auch zu diesem Titel, der ihm jetzt erstmal wieder Jobsicherheit garantiert und das ist natürlich was, worauf er sich sehr freut und über das er selbst gesagt hat, ja, ich weiß aber noch gar nicht, worauf ich mich da ganz genau freue. Hört mal rein.
Just looking forward to everything that's to come. I'm sure I don't even know half the stuff that is going to come my way from this. And I'm just looking forward to everything and embracing all of it.
Also es wird ein bisschen was kommen. Er darf sich auf jeden Fall freuen auf natürlich erstmal die Arbeitsberechtigung. Das ist, glaube ich, sowieso das Wichtigste.
Das ist überlebenswichtig für die Spieler, also gerade für Spieler, die immer so um die Tourkarte kämpfen. Das war bei Tyler Duncan wirklich eine Punktlandung. Also da hat er bis zum Schluss drum gezittert und wir haben immer wieder schon drüber gesprochen. Das ist ja letztendlich immer das gleiche Thema. Aber ich glaube, das kann von außen keiner wirklich einschätzen, wie groß der Druck auf dich ist, wenn du um deine Existenz spielst. Was jetzt zum Beispiel ein John Rahm schon seit Jahren nicht mehr hat. Also das soll jetzt um Gottes Willen die golferische Leistung von John Rahm nicht schmälern, aber wir haben natürlich die hochrangigen Golfer, die in der Weltrangliste weit vorne sind und die ihre Turniersiege immer wieder mit schöner Regelmäßigkeit einfahren und natürlich irgendwie also exempt sind bis gefühlt in ihre 40er Jahre. Und da die kämpfen natürlich um andere Dinge, ja. Da ist dann ein Problem von einem Rory McIlroy eben, schaffe ich jetzt den Career Grand Slam oder nicht. Die Probleme eines Durchschnittsgolfers, und also das ist nicht böse gemeint, aber auf der PGA-Tour des durchschnittlichen Pros, der da spielt, und das ist Tyler Duncan, der ja irgendwo in den 300ern in der Weltrangliste platziert war vorher, also das ist wahrlich nicht die Crème de la Crème, der kämpft ums Überleben, der kämpft um die Tourkarte und der war auch letztendlich, das war irgendwie, ich glaube also vom 18. Grün runter ist, kann mich nicht mehr erinnern, wann das genau war, wurde er drauf angesprochen, auf seine Lebensziele oder auf seine golferischen Ziele. Und er hat dann nur ganz kariert geschaut und hat gesagt, wieso, die habe ich jetzt erreicht. Ich wollte einmal auf der PGA-Tour gewinnen. Weißt du, so irgendwie, also es war wirklich total verdutzt, so eine totale Momentaufnahme. Ich glaube, es war in der Übertragung noch. Und wo du dann irgendwie siehst, okay. Und der war ja auch, der ist ja auch jetzt absolut nicht enthusiastisch im Interview. Das ist ein ganz ruhiger Typ, irgendwie sehr lakonisch, antwortet sehr kurz. Das war eigentlich der größte Lacher, den konnten wir jetzt natürlich nicht irgendwie bringen als O-Ton, aber der wurde in der PK dann, also in der Pressekonferenz, dann hinterher eben dann vorgestellt und dann so, ja, und das ist ja ganz toll. Und dann wurde so ein bisschen resümiert, was so zu diesem Sieg geführt hat und congratulations, bla bla. Und dann geht er das Wort an ihn und der eloquente, pressetrainierte Golfer fängt dann an, danke und es war so und bla und jetzt fühle ich mich so. Und er saß einfach nur dran und hat ganz höflich gesagt, oh, thank you. Fertig. Und dann war so Stille und die Presse so, okay, wir müssen noch was fragen. Also der ist natürlich überhaupt nicht zu Hause auf so einer Bühne ist aber einfach immer wieder schön zu sehen, wie Spieler dann sich sowas erarbeiten und er hat sich das wirklich sukzessive erarbeitet. Und kann jetzt vielleicht ein bisschen befreiter aufspielen. Also ich möchte nicht unerwähnt lassen, dass es natürlich viele Spieler gibt, die mal diesen einen Sieg dann einfahren und dann auch wieder so ein bisschen im Mittelfeld verschwinden. Aber du weißt auch nie, was für Energien das freisetzt und ob das nicht sogar wirklich pushen kann, dass du dich jetzt dauerhafter da weiter oben etablieren kannst. Weil so die Plätze 388 und war es, glaube ich, von ihm. Das ist natürlich eine Gegend, in der du tatsächlich immer kämpfen musst. Und wenn er jetzt erstmal die Spielberechtigung hat, kann das sein, dass ihn das schon beflügelt. Das muss es nicht unbedingt zu Seriengewinnen sein, aber zu einem, wie soll ich sagen, ja, zu einem stetigen golferischen Erfolg, einfach die Cuts zu schaffen und sowas, das ist ja schon mal ein erster Schritt in die Richtung, dass du dir da dein Leben etwas einfacher machen kannst auf der PGA Tour.
Wo du seine Eloquenz ansprachst, er wird in wenigen Wochen bei Profigolfer Adam Schenk, seinem guten Kumpel, mit dem er auch zusammen auf der University of Purdue war, die Rede halten müssen als Best Man auf der Hochzeit. Ich hoffe, da ist er dann etwas eloquenter, die Zunge etwas gelöster. Auf jeden Fall kann sich Adam Schenk wahrscheinlich freuen, dass das Hochzeitsgeschenk ein bisschen größer ausfällt. 1,188 Millionen Dollar hat Tyler Duncan gewonnen. Also da kann er ruhig mal was springen lassen für die Hochzeit.
Ja, da geht schon was. Also, auf die Rede wäre ich allerdings gespannt. Also ich stelle mir die schon eher kurz und knackig vor.
Kurz und knackig hat ja auch was. Das ist dann im Sinne aller Gäste auf der Hochzeit, würde ich mal sagen.
Kommen wir früher wieder zum Trinken. Zum Essen natürlich.
Und wir kommen auch aber zum nächsten Thema gleich nach einer kurzen Pause hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de. Es geht ja noch zum CME Group Tour Championship, nämlich zum Jahresendturnier auf der LPGA Tour, gleich bei uns hier in der Sendung.
meinsportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook. 90 Minuten, zwei Teams, pure Emotion. Es geht wieder los. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de. Abonniere jetzt deinen Bundesliga-Podcast und sei dabei im Bully-Special. Weserfunk, auf die Zirbelnuss, Füchsle-Talk, BV Beben, unter Flutlicht, Werkskantine am Wasserturm und viele mehr. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de.
Dritte Runde hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de. Wir schauen natürlich noch zum CME Group Tour Championship, dem Jahr.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt. Das Endturnier auf der LPGA Tour und wir schauen vor allen Dingen natürlich auf die Siegerin des Turniers, auf Se-Jung Kim, aber wir schauen selbstverständlich auch auf die Dame, die außer diesem Turnier sonst alles gewonnen hat in dieser Saison, Yin-Jung Ko, nämlich Desiree, die hat sich alles an Ehrungen gesichert, was eigentlich irgendwie zur Disposition stand.
Fast alles, ja. Ja, das ist eine unglaublich beeindruckende Bilanz. Den Official Money Title mit fast 3 Millionen Dollar, das ist auch nett irgendwie. Sie ist ja nur 11. geworden jetzt bei dem CME Group Tour Championship, aber trotzdem, also Money Title mit ganz souverän nach Hause. Was auch immer interessant ist als Wertung, also was ich zum Beispiel als Spielerin sehr gerne gewinnen würde und was sie auch geholt hat, ist die Ware Trophy. Das ist dein Scoring Average. Und den Scoring Average, den sie jetzt mit nach Hause gebracht hat, von 59,052, ist tatsächlich der zweitniedrigste Scoring Average, seit es diese Wertung gibt. Und die einzige, die dann noch besser war mal, und das ist aber schon ein paar Jährchen her, nämlich in 2002 war Annika Sörenstam höchst Dero selbst. Und das ist also auch eine Marke, wo sie ganz klar aufgezeigt hat, wie bestechend sie Golf spielt. Und ja, also das ist ja dann Rolex Player of the Year ist dann fast schon die logische Konsequenz. Und der Rolex Annika Major Award ist auch die Konsequenz, wenn du eben bei den Majors entsprechend erfolgreich bist. Also Jin Jong-ho hat da wirklich alles abgeräumt, was man so abräumen möchte, und hat damit ein Jahr gekrönt, indem sie unter allen Spielerinnen, es sind so viele auf der Damentour, die bemerkenswertes Golf spielen können, aber die meisten waren eben nicht in der Lage, das mehrfach oder konstant zu zeigen. Und Lin Dong-ho ist die einzige, die wirklich ganz übers Jahr verteilt immer wieder Großereignisse gewonnen hat, tolle Performances gezeigt hat, und entsprechend hat sie sich das hochverdient, diese ganzen Wertungen.
4 Turniersiege, 2 davon Majors, also das ist schon eine Bilanz, die sich absolut sehen lassen kann, aber die Bilanz von Se-Yoon Kim auch nicht schlecht. Ich meine, die Dame ist 26 Jahre alt, 26 Jahre, 10 Monate und 3 Tage zum Zeitpunkt ihres dritten Sieges in dieser Saison. 10 PGA Tour oder LPGA Tour Titel hat sie insgesamt in ihrer Karriere eingefahren, 3 eben in dieser Saison. Und wenn wir auf ihre weiteren Ergebnisse gucken, zu diesen 3 Siegen kamen ja dann auch noch 7 weitere Top Tens, und da gab es dann auch noch 2. Plätze darunter. Also wirklich absolut starkes Jahr.
Ja, also Se-Yoon Kim ist einfach eine Spielerin, die ist ein echter Champion. Das gefällt mir einfach. Sie ist ja schon ein bisschen länger im Geschäft als Jin Jong-ho jetzt auch. Und die hat eine unglaublich beeindruckende Art, auf dem Golfkurs aufzutreten, und ist da auch sehr, sehr, also das siehst du ja auch immer am Gang schon irgendwie. Ich gucke immer ganz gerne Spielerinnen und Spielern zu, wie sie über den Golfplatz gehen. Das sagt manchmal wirklich schon viel aus, auch viel über die Tagesform, weil der Gang verändert sich auch je nach Spielform. Aber bei Se-Yoon Kim ist es so, dass sie wirklich inzwischen zu einer ganz konstanten Spielerin gereift ist, und letztendlich kannst du es runterbrechen auf diesen Moment, wo sie bei dem CME Group Tour Championship am Finalsonntag auf der 18 steht und einen 25-Fuß-Putt hat, wo man jetzt im normalen Leben davon ausgeht, dass man eben 2 Putts braucht, ist aber kein Problem. Charlie Hull ist schon bei diesem Ergebnis, und dann geht's eben in den Playoff. Und Se-Yoon Kim stellt sich hin und macht dann halt diesen 25-Fuß-Putt. Und das ist eine Nervenstärke in einem Moment, wo es echt um die Wurst geht, wo es echt drauf ankommt, und die wohnt ihr inne, und davon kann sie profitieren. Das ist für mich eine der wirklich beeindruckendsten Spielerinnen der letzten Jahre, und es kommen ja immer wieder neue nach, wie wir jetzt auch an Ko sehen, aber Se-Yoon Kim ist für mich schon eine Marke und hat für mich die Ausstrahlung, die du auch brauchst, um das Damengolf zu repräsentieren. Das ist wirklich was gut, in Südkorea brauchst du, glaube ich, niemanden vom Damengolf zu überzeugen. Da gibt's schon eine immense Fanbase. Das ist ja wirklich die Nation im Moment. Aber sie ist ein tolles Aushängeschild auch für die LPGA Tour und eine super sympathische Dame. Und insofern, diesen Turniersieg hat sie sich verdient. Schade für Charlie Hull. Die hat sicher gern das Playoff bestritten. Hat eine tolle Saisonendleistung jetzt noch gezeigt. Die war auch ziemlich in der Versenkung verschwunden zwischendurch mal. Insofern Gratulation auch an Charlie Hull für den 2. Platz. Aber mit so einem Putt vermeidest du eben einen Playoff und sicherst du dir den Titel sowas von berechtigt. Dem ist dann wenig hinzuzufügen, auch von Seiten von Charlie Hull. Die kann dann auch nur noch gratulieren.
So stimmt's. 2. Platz für Charlie Hull, geteilter 3. Platz Daniel Kang und Nelly Korda. Die beiden US-Amerikanerinnen teilen sich den 2 Schläge hinter der Siegerin Se-Yoon Kim. Und wenn wir ein bisschen runterscrollen im Leaderboard, gar nicht so weit, auf den geteilten 11. Platz, da sehen wir an der Seite von eben Jin Yong Ko und Aria Yutanagan zum Beispiel Caroline Masson. Auch die hat ein tolles Jahresfinish.
Ja. Und also kann man nicht anders ausdrücken. Caroline Masson hat unglaublich beständig gespielt, sehr im besten Sinne solide über weite Strecken, aber immer in Tuchfühlung mit den Top Ten oder halt auch gerne innerhalb der Top 10 auch mal in den Top 5 und hat wirklich gute Ergebnisse da eingefahren. War auch zum Teil im Rennen um den Sieg mit dabei und ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Saison, auf der sie aufbauen kann. Und auch für sie gilt so ein bisschen, ich habe so ein ganz klein bisschen die Hoffnung, dass sie im nächsten Jahr dann vielleicht nochmal einen Turniersieg einfahren kann auf der LPGA-Tour und einfach die Leistung, diese Form, die sie jetzt aufgebaut hat, auch die mentale Stärke, die daraus dann resultiert, noch ummünzen kann in noch bessere Platzierungen. Man wünscht sich ja immer noch was Tolleres, das ist ja schlimm, dieser Druck von außen. Aber Caroline Masson ist meiner Ansicht nach in der Lage, da sogar noch wirklich noch mehr in diese Gruppe reinzuschnuppern, die da eben immer um die Siege mitspielt. Und gerade wir erinnern uns an das Duell mit Nelly Korda dann und natürlich diese Caddy-Situation mit ihrem Verlobten, der bei Nelly Korda Caddy ist. Das sind einfach auch schöne Geschichten und ich glaube, sie ist da inzwischen gut angekommen auf der LPGA-Tour, also schon länger, aber jetzt zeigt sich das so richtig und ist da sehr gechillt, wie die jungen Leute sagen würden. Und insofern rechne ich mir da für Caroline Masson eventuell wirklich sogar noch mehr aus in der kommenden Saison. Warum nicht mal gleich neue Ziele setzen?
Ja, und da gibt's ja dann noch einige weitere deutsche Damen, die dann auch hoffentlich bei den Golferinnen dann ordentlich Furore machen. Esther Henseleit zum Beispiel, die ja dann auch die LPGA-Tour spielen wird in der neuen Saison. Wir drücken die Daumen, werden das Ganze natürlich verfolgen hier bei Nur Golf auf meinsportpodcast.de. Das war's von dieser Woche oder für diese Woche von uns und wir melden uns natürlich in der nächsten Woche wieder, denn es gibt ja keine Pause im Golf. Wenn die Saison zu Ende ist, geht die neue schon nahtlos los und von daher gibt's bei uns dann auch keine Pause, sondern die weitere Berichterstattung hier bei Nur Golf auf meinsportpodcast.de. Desiree, vielen Dank.
Gerne.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de. BVB. Der wöchentliche Podcast zu Borussia Dortmund mit Julius Eid und Christoph Albers. Voller echter Liebe auf meinsportpodcast.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.